Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben hier einen Artikel von Ihnen bekommen mit einer Überschrift, die einen wirklich erstmal stutzen lässt. Reiche sind selten glücklich. Das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was man so denkt, oder? Man sollte doch meinen, mit genug Geld kann ich mir im Grunde alle Sorgen einfach wegkaufen.
Genau, und das Spannende ist die Perspektive des Autors. Kurt Overl, das war ein Gendarm, also ein Polizist. Und der hat in seinem Beruf wirklich tiefe Einblicke bekommen.
In alle Schichten, stelle ich mir vor.
In absolut alle Schichten. Von den Ärmsten bis zu den Superreichen. Und er sagt, Kriminalität, die gibt es überall. Aber erst bei den Ermittlungen, also wenn es um das Warum geht, da kommen dann die wirklichen menschlichen Abgründe zum Vorschein.
Okay, das ist ein starker Ausgangspunkt. Wir wollen uns heute also mal ansehen, warum materieller Reichtum so oft eben nicht zu Lebensfreude führt. Wir haben da eine sehr persönliche Geschichte aus dem Artikel und vergleichen die dann mit Erkenntnissen aus der Glücksforschung.
Genau.
Also legen wir mal los.
Gerne.
Fangen wir doch mit dieser Fallstudie an. Der Autor beschreibt da einen Fall, der ihn wohl sehr beeindruckt hat. Es geht um einen Manager Mitte 50, super erfolgreich, hat mehrere Startups gegründet und der sitzt auf einmal im Verhör.
Wegen Versicherungsbetrugs.
Genau, im sechsstelligen Bereich. Er soll den Diebstahl seiner eigenen Luxuslimousine in Auftrag gegeben haben. Moment mal, was war da los?
Das ist die Frage, die man sich sofort stellt. Und das Absurde ist ja, der Mann hätte sich problemlos ein neues Auto kaufen können. Oder 10 neue.
Also am Geld lag's nicht.
Überhaupt nicht. Das war nicht das eigentliche Motiv. Hier wird es nämlich interessant.
Okay, und was war es dann? Warum riskiert jemand mit so einem Status alles für eine, für ihn ja, relativ kleine Summe?
Seine Erklärung war absolut entlarvend. Er meinte, es war eine rein kaufmännische Entscheidung.
Eine kaufmännische Entscheidung?
Ja. Die Versicherungssumme war einfach höher als der Marktwert des Gebrauchtwagens. Für ihn war das also sozusagen ein gutes Geschäft.
Das ist ja Wahnsinn.
Und das Verrückte, die Strafe, die er später zahlen musste, war viel teurer als das Auto, aber das schien ihn emotional überhaupt nicht zu belasten. Diese Gleichgültigkeit, die deutet darauf hin, dass das Problem viel, viel tiefer lag.
Okay, halten wir das mal fest. Ein Mann, der alles hat, begeht eine Straftat aus einer, ja, kalten, kaufmännischen Logik heraus. Der Artikel beschreibt ja dann seinen Lebensstil. Das liest sich ja wie eine Checkliste für Reichtum.
Absolut. Eine Villa in bester Lage, ein Loft in New York mit Blick auf den Central Park.
Eine Finca auf Mallorca, natürlich.
Klar. Dazu zwei Yachten, eine im Mittelmeer, die andere in der Ostsee. Und ein Privatjet. Also nach außen hin der Inbegriff des Erfolgs.
Aber das war nur die Fassade.
Die Fassade ist dann während der Vernehmung komplett zusammengebrochen. Er hat dann zugegeben, dass er von gähnender Langeweile und Einsamkeit gequält wurde und wegen schwerer Depressionen in Behandlung war.
Wow. Er hatte diesen unfassbaren materiellen Reichtum und war trotzdem oder vielleicht gerade deswegen depressiv. Was genau hat ihn denn so fertig gemacht?
Es war dieses Gefühl, in einem Hamsterrad zu stecken. In einem goldenen Käfig, sozusagen. Sein Alltag war eine endlos Schleife aus Routine.
Immer das Gleiche.
Jeden Tag das Gleiche. Meetings, Berichte, der Kalender von der Sekretärin durchgeplant, inklusive der Golftermine, die wohl eher Pflicht waren. Abends dann Geschäftsessen mit viel zu viel Alkohol.
Um das alles zu betäuben wahrscheinlich.
Genau, um diese Leere zu betäuben. Er beschrieb sein Leben so, als würde jeden Morgen das Murmeltier grüßen. Und das hat sich natürlich auch auf sein Privatleben ausgewirkt.
Das kann ich mir vorstellen.
Er vermutete, seine Frau hätte einen Liebhaber. Aber er sagte, das sei ihm fast schon egal. Und zu seinen erwachsenen Töchtern hatte er kaum noch Kontakt.
Das ist ein Bild von totaler Isolation, obwohl er von Luxus umgeben ist.
Exakt. Emotional völlig verarmt.
Der Mann hat dann ja gegenüber dem Ermittler eine Art Lebensbeichte abgelegt. Das geht wirklich unter die Haut.
Ja. Das ist der Kern des Artikels. Er hat erklärt, dass die Freude am Erwerb verloren geht, wenn man sich alles leisten kann.
Das muss man sich mal vorstellen.
Der Kauf eines neuen Hauses oder einer Yacht, das wird so banal wie für uns der Kauf von einem Stück Seife. Die ganze Vorfreude, das Sparen, das Kämpfen für ein Ziel, all das fehlt.
Und er hat ja auch zugegeben, dass er nur noch mit seinem Besitz geprahlt hat, um sich selbst Glücksgefühle einzureden, die er gar nicht mehr hatte.
Ein reines Schauspiel. Und was ich hier faszinierend finde, ist seine Beschreibung der sozialen Isolation. Er sagte, je mehr man besitzt, desto einsamer wird man.
Mhm.
Man ist plötzlich nur noch umgeben von Neidern und Leuten, die nur auf das Geld aus sind. Echte Freunde, so hat er das gesagt, gibt es dann nicht mehr.
Und er hat sich ja noch was ganz Einfachem zurückgesehnt.
Ja, er sehnte sich nach der Zeit vor seiner Karriere zurück, als er mit einem Freund einfach nur schweigend beim Angeln sitzen konnte und sie dabei vollkommen zufrieden waren.
Eine Verbindung, die nichts mit Geld zu tun hat.
Nichts. Und er ging sogar so weit zu sagen, dass er sich selbst nicht zum Freund haben wollen würde, weil er nur noch über Besitz und teure Hobbys reden könne.
Das ist eine brutale Selbsterkenntnis. Und die erstreckte sich ja auch auf seine Familie. Das ist vielleicht der schmerzhafteste Teil.
Absolut. Er hat gestanden, dass er für seine Töchter nie ein wirklicher Vater war. Er hat ihre Kindheit verpasst.
Komplett verpasst.
Komplett. Keine Elternabende, keine Spiele, keine Erinnerungen an ihr Lachen oder Weinen. Er wusste, sie haben Klavier und Gitarre gelernt.
Und er hat es nie gehört.
Er hat sie nie spielen gehört. Kein einziges Mal. Er hat, so sagte er es, seine Familie für das Streben nach Materiellem geopfert.
Und die schmerzhafteste Erkenntnis war dann, dass er zwar ein materiell, ja, sehr gutes, aber letztlich sinnentleertes Leben geführt hat. Und dass er selbst schuld ist und es nicht mehr ändern kann?
Genau diese Ohnmacht. Das Geld kann ihm zwar alles kaufen, aber eben nicht die verlorene Zeit.
Okay, diese Geschichte ist natürlich extrem. Aber sie wirft ja die Frage auf, wenn das ein Extrem des Unglücks ist, wie sieht denn das glückliche Gegenmodell aus?
Richtig. Und da verlässt der Artikel diesen Einzelfall und schaut auf das große Ganze. Normalerweise heißt es ja immer, die Skandinavier, Dänen, Norweger, Finnen seien die glücklichsten Menschen.
Ja, das hört man in allen Rankings.
Aber der Autor präsentiert einen Gegenentwurf. Er verweist auf Studien, die sagen, die wirklich glücklichsten Menschen leben in Vanuatu.
Vanuatu, okay, das ist ein kleiner Inselstaat im Südpazifik, also definitiv kein reiches Land im westlichen Sinne.
Und genau das ist der Punkt. Das Faszinierende ist, dass es eben kein reiches Land ist. Es gibt dort kaum große soziale Unterschiede.
Das heißt, dieser ständige Vergleich, den wir kennen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, den gibt es dort nicht in der Form.
So gut wie gar nicht. Die Gesellschaft ist nicht konsumorientiert. Man tauscht Schweine gegen Hühner, hat einen eigenen Garten. Kaum jemand hat einen Fernseher, der einem pausenlos zeigt, was man alles nicht hat.
Man ist also zufrieden mit dem, was da ist.
Man ist zufrieden, weil man nicht ständig mit neuen Begehrlichkeiten konfrontiert wird. Der Reichtum dort, der bemisst sich an der Gemeinschaft, an sozialen Beziehungen, nicht am Kontostand.
Das wirft eine wichtige Frage auf, die der Artikel auf den Punkt bringt. Hängt eine glückliche Gesellschaft vielleicht davon ab, dass Menschen auf einem möglichst gleichen Lebensstandard leben?
Das ist die Schlussfolgerung des Autors. Und er bringt es auf einen Satz, der hängen bleibt. Glücklich sein macht reich, umgekehrt eher selten.
Das ist ein starker Satz?
Ja, weil er sagt, dass Zufriedenheit ein innerer Reichtum ist, den man mit Geld nicht kaufen kann. Umgekehrt, die Jagd nach äußerem Reichtum, das haben wir ja am Beispiel des Managers gesehen, führt oft zu innerer Leere.
Und das Gegenmodell bei uns beschreibt er ja auch. Reiche, die ihre Zeit damit verbringen, ihr Vermögen zu sichern, Steuern zu vermeiden und sich über jeden Steuerbescheid zu ärgern.
Exakt. Der Besitz fesselt die Gedanken und raubt die Lebensfreude. Er erwähnt da ja auch das Beispiel von Lottogewinnern.
Stimmt. Deren plötzlicher Reichtum sie ja oft ins soziale und finanzielle Unglück stürzt.
Weil sie nicht gelernt haben, damit umzugehen. Plötzlicher Reichtum ist ein enormer psychologischer Stresstest. Alte Freunde gehen, neue, falsche Freunde kommen. Der Gewinn wird vom Segen zum Fluch. Ganz ähnlich wie bei dem Manager. Nur quasi im Zeitraffer.
Fassen wir das also nochmal zusammen. Auf der einen Seite haben wir die Geschichte des Managers. Unbegrenzter Besitz führt zu Einsamkeit, Reue, Sinnlosigkeit.
Mhm. Er hatte alles und war doch todunglücklich.
Und auf der anderen Seite steht dieses Beispiel von Vanuatu, wo Gemeinschaft, Genügsamkeit und die Freiheit von materiellem Überfluss anscheinend der Schlüssel zum Glück sind.
Es legt zumindest nahe, dass der ständige Vergleich und die Gier nach immer mehr die eigentlichen Glückskiller sind.
Der Autor schließt ja mit einem fast schon melancholischen Gedanken. Er meint, so ein glückliches Leben sei vielleicht nur auf einsamen Inseln möglich.
Das ist eine ziemlich provokante, vielleicht auch pessimistische Schlussfolgerung. Sie impliziert, dass wir in unserem System kaum eine Chance haben.
Aber man kann es ja auch als Denkanstoß nehmen.
Genau.
Und genau das überlassen wir Ihnen jetzt als abschließende Frage zum Nachdenken. In unserer vernetzten Konsumwelt, wie können Sie sich Ihre eigene kleine Insel schaffen? Es geht ja nicht darum, Besitz zu verteufeln, aber vielleicht darum, welche kleinen Änderungen im Alltag dabei helfen könnten, Verbindung wieder über Konsum zu stellen und Zufriedenheit über das ständige Streben nach mehr.